Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Gesegneten Sabbat. Ich habe ja schon befürchtet, dass diese Predigt unter solch enormer Hitze leiden wird, dass ihr euch gar nicht konzentrieren könnt. Aber der Herr ist gut und er hat gestern ein Gewitter gesandt, um die Temperaturen für heute Morgen so weit runterzudrücken, dass ihr der Predigt gut folgen könnt und danach wieder im Laufe der nächsten Tage sommerliche Temperaturen genießen könnt. Also wollen wir das Geschenk des Herrn auch annehmen und uns gut konzentrieren, oder? Amen. Wir sind hier am Ende der Kurzbibelschule 2. Darf ich mal die Hände derer sehen, die bei der KBS 2 teilgenommen haben? Mal Hand hoch und hoch halten. Schaut euch um, wenn ihr wissen wollt, was sie gelernt haben. Fragt sie nach dem Gottesdienst. Sie sind jetzt Experten dafür, wie man die Bibel studiert, wie man adventistisch erzieht und sie wissen etwas über das Buch Jesaja. Und Dankeschön. Wir wollen heute noch ein bisschen sozusagen einen sechsten Teil haben. Wir hatten ja 5 Teile jeweils an den Themen, aber für dieses Thema heute noch ein weiteres Thema. Aber ihr werdet, auch wenn ihr nicht dabei wart, trotzdem, denke ich, alles gut verstehen können. Unser Motto im dritten Thema dieser KBS 2 war Jesus und die Assyrer. Wir haben uns mit diesem wunderbaren Buch Jesaja beschäftigt. Ich kann das jetzt nicht wiederholen. Ihr habt ja die Leute gesehen, die das jetzt alles wissen. Unser Thema heute heißt deswegen Jesus und die Babylonier. Denn im Buch Jesaja geht es zwar vor allem auch viel um die Assyrer, es geht aber immer wieder auch um die Babylonier. Wir haben das in der KBS auch schon zum Teil angesprochen. Was ich heute mit euch machen möchte, ist, ich möchte über ein Kapitel predigen, über das ich, glaube ich, noch nie eine Predigt gehört habe und das eigentlich nicht so gut bekannt ist. Das bringt natürlich immer so die Unsicherheit mit, dass, wenn man über Johannes 3 predigt, dann weiß man, was man sagen muss, oder? Das ist schon so klar, da gibt es eigentlich kaum mehr Spielraum. Wenn man also über ein relativ wenig gepredigtes Kapitel predigt, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man sich irrt an der einen oder anderen Stelle. Ich setze also darauf, dass ihr alle euren Zweitwohnsitz in Beröa habt, nicht wahr? Und heute Nachmittag dann euch noch weiter mit diesem wunderbaren Kapitel und den Parallelstellen beschäftigen werdet. Es ist ein wirklich faszinierendes Kapitel, aber bevor wir uns da hineinbegeben, möchte ich euch einladen, wenn es euch möglich ist, dass wir zu einem Anfangsgebet niederknien. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Hab Dank, dass wir in deiner Gegenwart Trost, Gnade, Liebe und Hilfe erfahren dürfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns heute eine Erfahrung schenkst, wie sie Jesaja in Jesaja 6 gehabt hat, als er im Gottesdienst mehr gesehen hat als nur den Gottesdienstraum, sondern er hat dich gesehen in aller Herrlichkeit, im Allerheiligsten. Und Herr, unser Glaube reicht heute auch hinein in das Allerheiligste, wo du, Herr Jesus, für uns als königlicher Hohepriester dienst. Und wir möchten dich bitten, dass so wie Jesaja in der Begegnung mit dir erkannt hat, dass er unreine Lippen hat, ein sündiger Mensch ist, dass wir erkennen, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir die Kohlen vom Altar brauchen, wie sehr wir die Reinigung, die Sündenvergebung in unserem persönlichen Leben benötigen und dass wir dann bereit sind, die wunderbare Botschaft des kraftvollen Evangeliums in alle Welt zu bringen, um andere Menschen einzuladen, dich kennenzulernen, dass wir dann auch sagen, hier bin ich, sende mich. Das bitten wir alles jetzt im Namen Jesu. Amen. Das Kapitel, das ich heute mit euch anschauen möchte, ist vergleichsweise kurz, deswegen traue ich mich, das ganze Kapitel am Anfang einmal mit euch gemeinsam zu lesen. Nehmt bitte gerne eure Bibeln hervor. Wir werden zwar an der Leinwand auch ein paar Karten und Parallelstellen haben, aber der eigentliche Haupttext wird nicht an der Leinwand sein. Ja, also nehmt gerne eure Bibeln zur Hand. Jesaja Kapitel 21. Jesaja 21, nur wenige Verse. Ich lese es einmal komplett, damit wir einen Überblick haben. Ja, seid ihr da? Jesaja Kapitel 21. Ein wirklich beeindruckendes Kapitel. Jesaja 21, die Last über die Wüste des Meeres. Wie Stürme im Negev daherbrausen, so kommt es daher aus der Wüste, aus dem schrecklichen Land. Ein hartes Gesicht wurde mir gezeigt. Der Räuber raubt, der Zerstörer zerstört. Zieht heran, ihr Elamiter, belagert sie, ihr Meder. Denn alles von ihr verursachte Seufzen will ich stillen. Darum sind meine Lenden voll Schmerz. Wehen haben mich ergriffen, gleich den Wehen einer Gebärenden. Ich krümme mich vor dem, was ich hören muss, bin erschrocken von dem, was ich sehen muss. Mein Herz schlägt wild, Schauder hat mich überfallen. Die Dämmerung, die mir lieb ist, hat er mir in Schrecken verwandelt. Man deckt den Tisch. Man bereitet die Polster aus. Man isst und trinkt. Auf, ihr Fürsten, salbt den Schild! Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Geh, stelle den Speer auf. Er soll berichten, was er sieht. Und sieht er Reiter, Pferdegespanne, Reiter auf Eseln und Reiter auf Kamelen, so beobachte er scharf mit größter Aufmerksamkeit. Und er schrie als ein Löwe, Herr, ich stehe unablässig auf der Warte bei Tag und auf meinem Posten alle Nächte. Und siehe, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann. Und er begann und sprach, gefallen, gefallen ist Babel. Und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert. O mein zerdroschenes Volk, du Sohn meiner Tenne, was ich von dem Herrn der Herrscher, dem Gott Israels gehört habe, das verkündige ich euch. Ein hochemotionales, sehr bildhaftes Kapitel. Und ich glaube, ein Kapitel mit einer besonderen Botschaft für uns alle. Fangen wir vorne an. In Vers 1 heißt es, die Last. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass immer wieder im Alten Testament prophetische Botschaften als Last bezeichnet werden. Man hat fast den Eindruck, den Propheten wurde es zu viel. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht gemeint. Das Hebräische könnte durchaus auch bedeuten, ein lauter Ruf. Das hat damit zu tun, dass das zugrunde liegende Verb nasar aufheben bedeutet, hochheben. Also man kann etwa einen Gegenstand hochheben, so, und dann ist das eine Last, die man tragen muss. Man kann aber auch seine Stimme erheben. Und dann ist das ein Ruf. Also einige Theologen schlagen vor, immer da, wo die Last steht, eigentlich den Ruf zu übersetzen. Aber das nur am Rande. Es geht eigentlich um wen hier? Könnt ihr mir sagen, um welches Königreich geht es in diesem Kapitel? Ist nicht allzu schwer, aber ich möchte es aus eurem Mund hören. Um wen geht es? Es geht um Babylon. Könnt ihr das alle sehen? Ganz genau. Es geht um die Geschichte von Babylon und eine Geschichte, die uns aus anderen Kapiteln der Bibel relativ gut vertraut ist. Eine Geschichte, die wir zum Beispiel aus Daniel Kapitel 5 kennen. Wusstet ihr aber, dass von der Zeit an, wo Jesaja schreibt, Babylon dreimal erobert worden ist? Die KBS-Teilnehmer werden jetzt nicken. Ah, ja, genau, genau. Einmal 689 durch den Assyrer Sanherib. Der hatte schon den Plan, Babylon für immer auszulöschen. Dann nochmal ein halbes Jahrhundert später durch seinen Enkel Assurbanipal, den verrücktesten und grausamsten aller Assyrerkönige. Der hat dort seinen Bruder, der dort als Vizekönig regiert hatte, besiegt und getötet. Und dann nochmal über 100 Jahre später durch Kyros, und das war kein Assyrer, das war ein Perser. Nicht wahr? Und tatsächlich, da will ich heute gar nicht so sehr drauf eingehen, gibt es unter den Kommentatoren und den Theologen durchaus Leute, die sagen, ah, vielleicht meint das eigentlich das hier oder das hier. Aber wenn ihr den Text jetzt selbst gelesen habt, glaube ich, könnt ihr mit mir zustimmen. Die Details, die dort genannt werden, weisen ganz eindeutig auf das hier. Das heißt mit anderen Worten, Jesaja, der zur Zeit der Assyrer lebt, als die Babylonier noch selbst Unterworfene waren, berichtet bereits über 150 Jahre davon, wie das babylonische spätere Weltreich auch zerstört wird. Als die Israeliten später ins babylonische Exil kamen, wussten sie von Anfang an eigentlich schon aufgrund von Jesaja, dass das babylonische Reich selbst fallen wird. Nun, schauen wir uns ein bisschen genauer an, was dort steht. In Vers 1 heißt es ja, die Last über die Wüste des Meeres. Wüste des Meeres klingt sehr merkwürdig, oder? Weil entweder Wüste oder Meer. Wüste hat kein Wasser, Meer hat viel Wasser, oder? Tatsächlich ist es aber so, dass man die Gegend von Südbabylonien das Land des Meeres genannt hat, obwohl es im Wesentlichen Wüste ist. Also könnt ihr euch heute noch von überzeugen, wenn ihr nach Südirak fahren würdet, ist alles Wüste, oder? Aber in der Wüste gibt es viele Flüsse. Da gibt es den Euphrat und den Tigris, die flossen damals noch anders als heute und die münden dann hier im Shatt el-Arab. Und damals war der Golf wohl auch noch viel weiter nördlich. Das heißt, die ganzen Städte Ur und Uruk und so, diese Städte, die wir aus der Bibel kennen, die lagen quasi alle am Meer. Und deswegen nennt man diese Wüste hier im Südirak die Wüste des Meeres. Die Babylonier hatten einen eigenen Begriff. Sie nannten das Land Maat Tamtim, das Land des Meeres, obwohl es in der Wüste ist. Also wir können ganz sicher sagen, es geht um Babylon. Das ist übrigens die Gegend, wo die Chaldäer, die ja dann im Danielbuch eine solch große Rolle spielen, die hatten dort ihre Heimat inmitten dieser ganzen Flusssümpfe hier, wo die Wildschweine rumkreuchten und fleuchten. Da lebten diese Chaldäer und haben von dort aus dann irgendwann die Assyrer abgeschüttelt und das babylonische Weltreich gegründet. Nun, lesen wir weiter in Vers 1. Der Jesaja möchte jetzt deutlich machen, dieser Fall Babylons, das wird eine dramatische Sache und er findet ein interessantes Bild, das euch sofort einleuchten wird. Er sagt in Vers 1, wie Stürme im Negev. Wer von euch weiß, wo der Negev liegt, was der Negev ist? Der Negev ist das hier. Die Wüste südlich von Juda. Dort ist es heiß. Also wenn ihr denkt, hier ist es heiß. Dort ist es heiß. Die Bibel sagt, der Südwind weht, es wird heiß. Ja, damals gab es noch keine Wetter-App, aber Jesus sagt, ihr wisst selbst, wenn es aus der Wüste weht, aus dem Negev, dann bringt das heiße Wind so sehr, dass man sich sogar die Kleider vom Leib reißen möchte. Ich dachte mir, da könnt ihr euch gut mit identifizieren heute, nicht wahr? Also die Eroberung von Babylon, sagt er, ist wie diese unerträgliche Hitze. Und wenn es dann aus der Wüste kommt, bringt es auch noch Sand mit sich. Unangenehm, oder? Will man nicht. Und er sagt, genau so. So unangenehm, so schrecklich wird die Eroberung von Babylon sein. Schaut Vers 2. Ein hartes Gesicht wurde mir gezeigt. Der Räuber raubt, der Zerstörer zerstört, zieht heran ihr Elamiter. Wir haben noch gerade gelernt, die Babylonier wurden erobert von den Medern und Persern. Ja, was haben da die Elamiter zu suchen? Nun, die Elamiter sind ein altes Kulturvolk, ein altes Reich südöstlich von Babylon. Eine hohe Kultur, die gibt es schon zur Zeit von Abraham, da gibt es schon den Kedor Laomer und schon davor. Die Meder waren eigentlich, kann man sagen, wie die Indianer des alten Orients. Ja, die waren gut zu Pferd, haben kaum große Städte gehabt, immer unterwegs in der Wüste, in der Steppe, so ein bisschen raue Leute. Die Elamiter waren eher eine richtige Hochkultur. Die Perser, die waren zur Zeit von Jesaja noch gar nicht auf dem Schirm. Und was die Perser dann später gemacht haben, die haben im Wesentlichen das Elamitische Reich infiltriert. Die haben sogar am Anfang deren Sprache übernommen. Sodass, wenn zum Beispiel ein berühmter König wie Darius der Große da seine riesigen Inschriften macht, ihr Kinder erinnert euch, nicht wahr, an der Wand, nicht wahr, die werden dann abgeseilt, die Archäologen, da tatsächlich im 19. Jahrhundert der Henry Rawlinson sein Leben riskiert, um hier die Kaltschrift entziffern zu können, dann ist das auf Babylonisch und auf Elamisch. Erst später haben die Perser dann noch ihre eigene Sprache Persisch hinzugefügt. Noch heute weiß man, findet man so Verwaltungstexte in Persien, die zeigen, man hat auf Elamisch die ganzen Urkunden gemacht, weil die Elamer so eine tolle Bürokratie hatten. Mit anderen Worten, wenn Jesaja zu seiner Zeit sagen wollte, Meder und Perser, dann hätten die Leute mit Perser nichts anfangen können. Er sagt Meder und Elamiter, weil das quasi das Volk ist, was dann später von den Persern übernommen worden ist. Okay, es geht also um die Perser und es geht um die Meder. Und dann heißt es weiter in Vers 3, darum sind meine Lenden voll Schmerz. Wehen haben mich ergriffen. Ich kann euch sagen, mir ist dieser Vers momentan sehr präsent. Was ich faszinierend finde an Jesaja ist, er berichtet den Fall von Babylon nicht wie ein Zeitungsreporter oder ein Nachrichtensprecher als Fakten, sondern er leidet mit. Er leidet als Israelit mit den Babyloniern. Oder? Könnt ihr das sehen? Wehen haben mich ergriffen. Das ist nicht das einzige Mal. In der KBS haben wir gesehen, dass er zum Beispiel auch mitjammert, mitklagt um den Untergang von Moab zum Beispiel. Hier, darum klagt mein Innerstes um Moab wie eine Laute und mein Herz um Kirheres. Der Jesaja, der ist faszinierend. Er berichtet nicht nur vom Untergang der Völker, als er das sieht, leidet er mit den fremden Völkern. Er heißt nicht gut, was sie getan haben. Er heißt ihre Götter nicht gut, er heißt ihre Sünden nicht gut und trotzdem tut es ihm leid, dass sie am Ende verloren gehen. Und das finde ich interessant, weil wir gleich lesen werden, gefallen, gefallen ist Babylon und der Witz bei euch schon geklingelt haben, oder? Und wir sind manchmal ganz gut, den Fall von Babylon ganz technisch, prophetisch zu verkündigen. Aber leiden wir auch mit? Können wir sagen, wenn wir die zweite Engelsbotschaft predigen, dass uns Wehen überfallen bei dem Gedanken, dass alle diese lieben Menschen am Ende verloren gehen. Ich sage immer, in der Bibel steht, wir brauchen eine Liebe zur Wahrheit, aber wir müssen die Wahrheit auch in Liebe predigen. Wir müssen, wie sagt Ellen White, Jesus hat den Tadel nicht aufgehoben, aber er hat ihn mit Tränen in den Augen, Tränen in der Stimme, weiß nicht genau, irgendwie so steht es in Schritte zu Jesus, mit Tränen hat er den Tadel ausgesprochen. Jesaja gibt nicht einfach nur eine apokalyptische Vision. Er weint mit den Babyloniern. Vers 5. Jesaja 21, Vers 5. Er beschreibt jetzt die Szene. Und hier sehen wir, was wirklich los war in der Geschichte Daniel 5. Wir kennen ja Daniel 5, oder? Große Party. Da wird gebechert, bis es nicht mehr geht. Und alle sind gute Dinge. Und hier bekommen wir einen interessanten Einblick in den Moment, als man realisiert, wow, die Perser sind in der Stadt. Schaut den Vers genau an. Man deckt den Tisch. Ich weiß nicht, was die alles aufgetischt haben, aber das wird sicherlich sehr opulent gewesen sein. Man breitet die Polster aus. Elegant, luxuriös. Man isst und trinkt. Und dann kommt dieser Aufschrei. Wir haben leider in der Bibel immer nur den Text. Wir haben nicht die Sprachmelodie. Das ist ein Aufschrei, denn den Schild zu salben bedeutet, sich kriegsbereit zu machen. Die Idee ist also, die Babylonier hängen dort in ihren Couchen, werden von schöner Flötenmusik berieselt und trinken da ihren Wein bis zum geht nicht mehr und springen plötzlich auf und merken, ihre Waffen sind nicht mal für den Krieg vorbereitet. Sie haben sie nicht mal eingerieben. Man geht davon aus, dass man diese Schilde mit Öl einreiben musste, damit, wenn man jetzt im Kampf da gegen so ein Schwert kämpft, dass das Schwert eher abgleitet. Ja? Die sind nicht vorbereitet und realisieren, sie müssen ganz schnell kämpfen, sie werden überrascht. Caught by surprise, würden die Engländer sagen oder so. Vers 6. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Geh, stelle den Speer auf. Könnt ihr mir sagen, was muss ein Speher tun? Was ist die Aufgabe eines Spehers? Der steht irgendwo auf einem hohen Posten, oder? Und guckt umher. Der wartet auf irgendwelche Dinge, die er berichten kann. Ein Spion sozusagen oder ein Wächter auf seiner hohen Zinne. Da steht ein Speer und er hat eine Aufgabe. Schaut mal, was dort steht. Sieht er Reiter, Pferdegespanne, Reiter auf Eseln und Reiter auf Kamelen, so beobachte er scharf mit größter Aufmerksamkeit. Ich habe Kommentare gelesen, da steht, naja, diese Kamele und so, die sind halt dann einfach die Karawane, die dann die ganzen, halt das Raubesgut wegtransportieren. Aber wer um alles in der Welt schaut dann auf seinem Wachturm, die Karawane bringt die Beute weg. Unsinn. Wer auf einem Wachtposten am Horizont nach Leuten ausschaut, der sucht nicht die Leute, die jetzt weg von Babylon alles wegbringen, der sucht die anrückende Armee. Und tatsächlich haben die Perser nicht nur auf Pferden angegriffen, wie ihr hier sehen könnt, sie haben auch auf Kamelen, also Dromedaren, gekämpft. Also in dem Fall sind das jetzt hier Araber, die von den Assyrern bekämpft werden. Aber das war damals eine Waffe. Man hat nicht nur mit Pferden gekämpft, man hat auch mit Kamelen gekämpft. Ja, stellt euch vor, ihr seid Soldat und reitet da auf so einem Kamel. Ganz schön spannende Sache. Jedenfalls soll der Wächter, der soll gucken, wenn er irgendwelche Pferde sieht, Kamele, irgendwelche Soldaten, soll er sofort Bescheid geben. Warum soll ein Wächter Bescheid geben, wenn er am Horizont den Feind sieht? Damit er die Stadt warnen kann, oder? Er soll gucken, wenn da Leute kommen, bereitet euch vor. Die Frage, die im Hintergrund steht, ist also, wie kann es sein, dass Babylon so schnell gefallen ist? Hat der Wächter irgendwie geschlafen? Hat er das nicht mitbekommen, dass die Soldaten da alle schon in die Stadt gegangen sind? Was ist da los? Hat er das nicht gerafft? Schaut in Vers 8. Und er schrie wie ein Löwe. Wir kommen gleich auf die Stelle zurück. Herr, ich stehe unablässig auf der Warte bei Tag und auf meinem Posten alle Nächte. Also hat er geschlafen, ja oder nein? War das ein untreuer Wächter? Hat er zu viel am Handy gedaddelt, dass er nicht mitbekommen hat, dass die Perser da angerückt sind? Nein, der hat Tag und Nacht geschaut. Und jetzt schaut mal, wie der Vers weitergeht. Das ist, wie der Jesaja das schreibt, das ist richtig spektakulär. Er sagt, und sieh, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann. Man könnte also sagen, die allererste Vorhut am Horizont, man sieht so die ersten Männekicken, oder? Das nächste, was er berichtet ist, Babylon ist gefallen. Also die Idee, die Jesaja ausdrückt, ist, als der Wächter gerade die allerersten Feinde sah, im nächsten Moment ist Babylon tot. Das soll ausdrücken, es ging so schnell, das war unerwartet. Okay, jetzt muss ich es ja doch erzählen, oder? Ich habe eine lebendige Erfahrung mit diesem Gedanken, es kann schneller gehen, als du denkst. Die, die jetzt nicht lachen, für die ist die Geschichte. Also, meine Frau, die liebe Bea, die hat wirklich die Ruhe weg. Schon bei unserem Titus, ich bin gerechtfertigt, das zu erzählen, weil es geht ja um wen, nicht wahr? Schon bei unserem Titus hat die, also, oh, machen wir noch nicht so schnell und wir fahren da später hin. Die schicken uns eh wieder weg, wenn wir da zum früh zum Krankenhaus kommen. Und ich hatte ja keine Ahnung bei unserem ersten Kind. Ich habe noch nie Wehen erlebt. Aber als es dann alle 5 Minuten waren, habe ich gedacht, hey, Schatz, ich rufe jetzt an in Tübingen. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde zu fahren. Wir müssen da hin. Und ich bin halt, musste eine Stunde fahren. Es war riesen viel Stau. Und das ist also nicht Stau, aber viel Verkehr. Und als wir angekommen sind, ging es dann noch ziemlich schnell. Sie waren nur noch 75 Minuten im Kreißsaal. Also haben wir uns gedacht, diesmal fahren wir rechtzeitig los. Wir haben ja nur 3 Minuten. Nur 3 Minuten, ihr Lieben. Von Simbach nach Braunau. Und vor 2 Wochen und 6 Tagen wachen wir so gegen 4:30 auf. Und Bea sagt, ich habe Wehen seit Mitternacht. und ich schlafe dazwischen immer. Ich sage, aha, okay. Ich habe noch beim Aufwachen gesagt, dann lass uns jetzt aber losfahren, weil es waren schon wieder so alle 5 Minuten. Ansonsten muss ich das Kind noch auf der Brücke zur Welt bringen. Habe ich auch Spaß gesagt? Lange Geschichte, kurz. Die Wehen kamen diesmal so schnell und so. Es ging so unfassbar schnell, kaum, dass sie richtig losgingen, die Presswehen. Wir waren noch zu Hause, da waren die Abstände noch 2 Minuten. Und wir haben schon, wie kriege ich sie jetzt noch ins Auto runter, nicht wahr? Und wir sind dann runter ins Auto, wir haben die Tür offen gelassen. Yvonne sollte auf den schlafenden Titus aufpassen. So schnell konnten wir nicht mehr warten, bis sie da ist. Wir mussten, und ich habe dann nur noch, während Bea schon im Auto saß, der Yvonne eine kleine Textnachricht geschickt. Wir lassen die Türen offen. Und sie rief im Auto, Christopher, was machst du da? Wir müssen losfahren. Ich sag, ich muss ihr wenigstens schreiben, dass wir jetzt, dass wir die Tür offen lassen, ja? Wir sind wir sind losgefahren, 3 Minuten nach Braunau. Wir sind angekommen, ich bin direkt vor dem Krankenhaus, habe ich gehalten, bin reingerannt, gesagt, meine Frau hat fortgeschrittene Wehen, wir brauchen die Hebamme, sagen Sie im Kreißsaal Bescheid, bitte geben Sie jetzt, wir brauchen einen Rollstuhl, ja, sie hat mir einen Rollstuhl gegeben, ich bin im Rollstuhl zum Auto zurück, er sagt, nein, kein Rollstuhl, wir brauchen eine Trage, okay, Trage zurück, hab dann die Trage gebracht. Und Bea sagt, es muss schnell, schnell, schnell gehen. Ich bin nochmal. Dann bin ich zurück zu Bea und sie sagt, Christopher, das Kind kommt, das kommt jetzt. Ich sage, kann man das nicht ein bisschen aufhalten? So. Ein paar Minuten. Die brauchen da nicht lange vom dritten Stock runter, oder? Ein paar Minuten. Nein. Ich sage euch, wenn es kommt, kommt es. Was für ein schönes Gefühl übrigens, als das Kind in meinen Händen, das kam dann einfach. Und als es da war, B hat es dann auf die Brust genommen. Dann kamen die 3 Hebammen runter und, schon alles da, ja. Ich muss dazu gestehen, ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was alles schiefgehen könnte. Ich hatte keine Ahnung. Man sagt ja, der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln, nicht wahr? Hinterher haben die ganzen Krankenschwestern, Ärzte, ja, was hätte alles passieren können? Ich wusste ich gar nicht. Ich habe einfach gehalten, ja. Was will ich sagen? Manchmal sind die Dinge so plötzlich, man hätte sich besser gern darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, na, ich hätte vielleicht einen Kurs machen sollen. Ja? Ich habe Bea noch vorher gefragt, im Kreißsaal, was soll ich denn machen, wenn du Wehen hast? Soll ich dir vorsingen? Soll ich dich massieren? Und Bea meinte, nein, 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 sei ganz passiv, einfach nur da sitzen und zu. Von wegen passiv, nicht? Von wegen. Es ging ganz schnell mit Babylon. So schnell, wie eine Sturzgeburt. Nur, dass das damals kein freudiges Ereignis war, sondern ein schlimmes. Gefallen ist Babylon, ist Teil unseres ewigen Evangeliums, Teil der dritten Engelsbotschaft, der drei von Engelsbotschaft. Gefallen ist Babylon. Ist euch jemals aufgefallen beim Lesen der Engelsbotschaft, dass das direkt aus Jesaja 21 kommt? Wir betonen immer, dass die erste Engelsbotschaft, dass dort das Zitat aus 2. Mose 20 ist, oder? 2. Mose 20. Aber wir betonen fast nie, dass die zweite Engelsbotschaft wörtlich fast aus Jesaja 21 kommt. Gefallen ist Babylon. Der Gedanke ist offensichtlich, dass der Fall Babylons unerwartet, plötzlich, sehr schnell ist. Daniel sagt, in derselben Nacht wurde Belsazar umgebracht. Und wusstet ihr, dass Offenbarung 18, wenn der Fall Babylons ganz am Ende, René hat ja in den letzten beiden Predigten das auch schon angedeutet, beim vierten Engel angekündigt wird, dass die Hauptbotschaft von Offenbarung 18 darin besteht, dass es unfassbar schnell sein wird, an einem Tag, denn in einer Stunde, der Haupttenor der Botschaft, gefallen ist Babylon, ist nicht, das ist die Liste aller ihrer Sünden, sondern die Hauptbotschaft ist, es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen vielleicht den Fokus verloren von dieser Botschaft, dass der Fall Babylons sehr, sehr überraschend sein wird. Überraschend, schnell, plötzlich. Und das gibt vielleicht dieser Botschaft wieder eine größere Dringlichkeit. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Denn wenn das Verständnis da ist, das wird plötzlich sein, so dass man sich kaum vorbereiten kann, so wie bei Babylon, als man die ersten Soldaten sah, im nächsten Moment war die Stadt schon eingenommen. Wenn man versteht, wenn irgendwann der Punkt kommt, dann kann man es nicht mehr aufhalten, dann geht es ratzfatz. Dann ist die Botschaft, kommt aus ihr heraus, eine dringliche Botschaft. Eine wichtige Botschaft. Weil irgendwann ist es zu spät. Jetzt muss ich doch noch mal kurz auf Vers 8 zurückkommen. Ist euch aufgefallen in Vers 8, Jesaja 21, Vers 8, dass dort steht, er schrie wie ein Löwe. Hat jemand eine andere Übersetzung, wo nicht Löwe steht? Ja, was hast du? Luther 84, was sagt er? Ein Späher. Genau. Jetzt, was ist das Ding? Theologen haben sich seit allen Zeiten gefragt, was ist das für eine merkwürdige Sache? Weil eigentlich steht sogar, ein Löwe schrie. Man kann natürlich grammatisch auch sagen, wie ein Löwe schrie, oder als ein Löwe, besser gesagt. Aber andere Übersetzungen sagen, der Seher oder der Späher, was so zwei Dinge sind, aber die reimen sich zumindest. Schon in der Antike war man sich nicht ganz sicher. Die Septuaginta, ihr wisst, die griechische Übersetzung vom Alten Testament, die hat offensichtlich Löwe stehen gehabt im Hebräischen als Vorlage. Hat sich gedacht, was soll das denn bedeuten? Und hat kurzerhand aus dem hebräischen Wort Löwe einen Eigennamen, Uria, gemacht. Uria rief. Naja, das ist wohl auch nur eine Verlegenheitslösung. Und dann hat es immer Leute gegeben, die gesagt haben, vielleicht haben sich die Schreiber verschrieben. Vielleicht steht dort gar nicht Löwe, weil wenn ihr mit den Buchstaben im Hebräischen so ein bisschen umdreht, dann kriegt man ganz schnell See heraus, also im Sinne eines Propheten. Und dann war die Überraschung groß und die Freude noch größer, als man in Qumran nach dem Zweiten Weltkrieg diese riesige Jesaja-Rolle gefunden hat. Ihr kennt ihn, ja? Jesaja-Rolle, ganz berühmt. Fast identischer Text mit unserem Text heute, aber genau an dieser Stelle steht tatsächlich nicht Löwe. Dort steht, könnt ihr sehen, Vaikra, Haroe, Al-Mitzpah, und es rief der Seher. Und jetzt haben einige Theologen gesagt, okay, wunderbar, den Löwen können wir rausschmeißen, Schreibfehler und deswegen unbedeutend. Ich möchte heute trotzdem kurz dafür eine Lanze für den Löwen schlagen. Weil erstens, diese Jesaja-Rolle kommt, ja, je nachdem, nach Datierung, 2., 3. Jahrhundert vor Christus oder so, aus derselben Zeit, in der auch schon die Septuaginta diesen Wort Löwe gehabt hat. Und wenn schon die Septuaginta das Wort Löwe hatte und nicht damit richtig zu Rande kam, dann ist nicht ausgeschlossen, dass auch die hier einfach, so wie moderne Theologen, das ein bisschen verbessert haben. Denn der Löwe spielt eine entscheidende Rolle bei den Propheten zur Zeit von Jesaja, nicht nur bei Jesaja. Schaut mal hier. Amos, Kapitel 3. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht weissagen? Bei Propheten, die zeitgleich mit Jesaja gewirkt haben, ist diese Idee des Löwebrüllens ein Bild für die Prophetie Gottes. Und nicht nur das. Bei Hosea, auch ein Zeitgenosse von Jesaja, heißt es, sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Und wenn er brüllt, dann kommt das Volk aus allen Ländern wieder nach Israel. Ja, also die Idee ist, der Herr brüllt, die Prophezeiung erfüllt sich und die Länder, die Völker, nicht die Israeliten, also die Gläubigen, kommen aus allen Ländern, Nationen, kommen wieder in das gelobte Land. Das ist das Bild von dem Löwen. Und jetzt finde ich es interessant, dass beim Fall Babylons diese Botschaft auch, zumindest in dieser Textvariante, als ein brüllender Löwe dargestellt wird. Weil als Babylon fiel, erfüllte sich die Prophezeiung und als Babylon fiel, kamen die Gläubigen alle wieder zurück. Und es gibt noch einen Grund, warum ich dafür plädiere. Schaut mal hier in Offenbarung Kapitel 10. Offenbarung Kapitel 10 kennt ihr gut, ich muss das wahrscheinlich nicht alles wiederholen, aber da kommt ein starker Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Könnt ihr mir sagen, wer das ist? Das ist Jesus. Wenn ihr, ich glaube, ich habe es mal in einer früheren Predigt genauer erklärt, aber das ist Jesus. Er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Welches Büchlein wäre das? Das Buch Daniel. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken immer auf die Erde und er rief mit lauter Stimme wie ein Löwe brüllt. Habt euch jemals gefragt beim Lesen Offenbarung 10, warum der wie ein Löwe brüllt? Oh, ist halt laut. Stellt ihr euch Jesus beim Predigen wie einen Löwen vor? Eher nicht, aber das ist genau das Bild. Und es geht zurück auf diese Propheten, auf Hosea und auf Amos, der auch eine große Rolle in Offenbarung 10 spielt, können wir heute im Detail nicht anschauen. Aber in Offenbarung 10 heißt es ja, dass die Botschaft, die Jesus aus dem Buch Daniel wie ein Löwe brüllt, dass diese Botschaft von der Gemeinde Gottes weitergegeben werden muss, oder? Da gibt es die große Enttäuschung und dann sollen sie nochmals weissagen. Dieselbe Botschaft von der Stunde des Gerichts, dieselbe Botschaft, die Jesus gegeben hat, kommt ins Allerheiligste hinein, nicht wahr? Und wenn sie dieselbe Botschaft von Jesus nochmals weissagen, sagen sie unter anderem auch, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Und das ist doch kein Zufall, dass in Jesaja 21 dort jemand wie ein Löwe brüllt und sagt, es geht ganz schnell, gefallen, gefallen ist Babylon. Ich möchte behaupten, dass Offenbarung 10 und 14, die Kapitel, die sich auf die Entstehung unserer Adventgemeinde und auf unsere Botschaft beziehen, hier teilweise direkt auf Jesaja 21 basieren. Dieser schnelle Fall von Babylon, wie ein Löwe brüllt er, weil jetzt das Volk zurückkehren kann, kommt heraus. Und damit sind wir bei Jesus und den Babyloniern. Ihr Lieben, die Botschaft, gefallen ist Babylon, haben sich nicht ein paar adventistische Prophetie-Cracks ausgedacht, die Bibelstunden noch erweitern wollten um ein paar tiefe theologische Dinge. Die Botschaft vom Fall Babylons kommt von Jesus Christus selbst. Er steht in Offenbarung 10 und ruft wie ein Löwe. Er ruft sein Volk zusammen ins Allerheiligste, 1844, in das Allerheiligste hinein. Und er warnt vor Babylon. Und die Frage ist, sehen wir halt Babylon einfach nur als eine Glaubensüberzeugung inmitten unseres Glaubensgebäudes, was halt auch da ist? Oder haben wir die Dringlichkeit vor Augen, mit der Jesus Christus, unser Erlöser, Menschen, die er liebt, aus Babylon herausholen möchte? Ich habe viele Predigten Ich habe einige Predigten gehört im Laufe meines Daseins, wo es hieß, Babylon, das ist der Fernseher. Babylon, das ist das Böse allgemein, die böse Arbeitswelt, ich weiß nicht was. Aber wir haben ja schon mit René einiges dazu gesprochen. Babylon ist eine Frau. Babylon ist eine kirchliche, eine religiöse Entität. Bei Babylon, und da hat der René einen richtig guten Punkt gemacht mit dem Geheimnis, bei Babylon geht es um das Evangelium. Aber es gibt viele, die sagen, aber die anderen Kirchen, die sind doch auch ganz freundlich und nett, die geben sich doch auch nicht. Warum müssen wir die mit Babylon belegen? Ein guter Punkt. Diesen Punkt hätte man auch im Alten Testament machen können. Wusstet ihr, wie die Babylonier sich selbst bezeichnet haben? Wir denken am alten Babylon immer an finstere Könige, lange Bärte, Soldaten oder so. Ich lese euch mal vor. Man hat vor kurzem, also letztes Jahr, eine neue Hymne an Babylon entdeckt. Thanks to KI. Ja, KI ist in der Lage, die ganzen kleinen Fitzel, die wir noch haben, die ganzen Bruchstücke zusammenzusetzen und man entdeckt wieder neue Texte. Und da gibt es einen Text, einen Schultext, den haben die Kinder in der Schule gelernt, wo die Babylonier sich selbst beschreiben, wie sie sich selbst sehen. Schaut mal hier. Die Fremden, die bei ihnen sind, machen sie nicht zuschanden. Den Niedrigen beschützen sie. Ihre Schwachen unterstützen sie. Unter ihrem Schirmen leben die Machtlosen und Kränklichen. Dem Weisen leisten sie Hilfe, erweisen Gunst. Den Gefangenen entlassen sie, den Gebundenen befreien sie für ein Talent Silber. Für den Nichtwohnenden bestimmen sie ein Erbe in der Wohnung von Ehrfurcht. Also wenn so Fragezeichen, dann ist das Wort nicht ganz geklärt, da gibt es Unsicherheiten. Hören sie zu, beten sie, vergelten mit Gutem, sie achten auf das Gesetz Gottes. Ich habe das aus dem Akkadischen selbst übersetzt, es gibt noch keine offizielle deutsche Übersetzung. Da steht nicht der Götter, da steht das Gesetz Gottes. Und bewahren Gerechtigkeit, Wahrheit, die erste Stele, den Plan der Vorzeit. Die Babylonier sahen sich als besonders fromm und religiös. Wusstet ihr, dass Babylon eine Zufluchtsstadt war? Ihr kennt ja aus der Bibel das Konzept der Zufluchtsstädte, oder? Wo man hinfliehen kann und man wird nicht belangt. Das gab es in Babylon auch. Das war die Alkedino Patirikasi, die privilegierte Stadt. Wer dort sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, woanders, der konnte nach Babylon gehen und wurde dort nicht dann mehr belangt. Eine Stadt der Erlösung. Eine Stadt der Befreiung. Eine Stadt, die auch viel mit Heilung zu tun hatte, mit Ärzten und so weiter. Aber die Bibel gibt eine andere Perspektive. Trotz dieses sehr frommen und wir würden sagen fast mit der Bibel identischen Selbstbildnisses, sagt die Bibel, die Stadt ist Rebellion gegen Gott, Verwirrung. Dort gibt es einen Versuch, mit eigenen Werken einen Weg in den Himmel zu bahnen. Ihr kennt das alles, nicht wahr? 1. Mose 11. Da gibt es die Erhöhe, sich selbst zu erhöhen. Und das finden wir immer wieder. In Offenbarung 17 wird uns gesagt, dass sie an vielen Wassern sitzt, dass sie mit den Königen politische Unzucht getrieben hat, dass sie falsche Lehren, ein falsches Evangelium predigt. Da haben wir nicht die Zeit dazu, aber das, wenn man das ausführen würde, sie haben ein Evangelium ohne Gesetz oder mit verändertem Gesetz. Die Frau, die auf dem Tier sitzt. Der René hat letztes Mal einen guten, richtig guten Punkt gemacht. Die Frau und das Tier können Offenbarung 17 nicht dasselbe sein. Es ist eine Frau und ein Tier. Und manche sagen dann, das Tier ist irgendwie die Weltregierung oder so. Aber das Tier, und da hat René auch vollkommen recht, das Tier ist eindeutig das Papsttum. Ich möchte vielleicht ergänzend oder hinzufügend sagen, ich glaube, diese Frau steht allgemein für alle christlichen Kirchen inklusive Roms, die als Religion mit einem falschen Evangelium von Jesus wegführen. Der Punkt ist nämlich, dieses Tier ist eine politische Macht, die kommt und geht und kommt dann wieder. Die Frau ist die ganze Zeit da. Mit anderen Worten, ich würde sagen, Papsttum, römische Kirche plus alle anderen Kirchen, die sich hier anschließen. Ich möchte das kurz hier euch zeigen. Ellen White sagt, Rom brachte sich in gleicher Weise ins Verderben, indem es die Unterstützung weltlicher Mächte suchte, als Erklärung für Offenbarung 17. Hier sagt sie, Purpuch und Scharlachfarbe, Gold, kostbare Steine und Perlen zeigen anschaulicherweise die Pracht und den mehr als königlichen Prunk des anmaßenden Bischofssitzes in Rom. Und keine andere Macht konnte so treffend als betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen bezeichnet werden. Offenbarung 17, ja, der Bischofssitz in Rom. Aber sie ist die Mutter der Huren. Und wie René richtig gezeigt hat, die Botschaft von Offenbarung 14 verkündigt den Fall Babylons, der auch auf religiöse Gemeinschaften angewandt werden muss, die einmal rein waren und sich später befleckten. Sie kann sich deshalb nicht nur auf die römische Kirche beziehen, denn diese Kirche ist schon seit Jahrhunderten in einem gefallenen Zustand. Ihre Töchter müssen symbolisch gesprochen jene Kirchen sein, die an den Lehren und Traditionen Babylons festhalten. Viele protestantische Kirchen folgten dem Beispiel Roms, das hat René auch schon gezeigt, und gingen eine ehrlose Verbindung mit den Königen auf Erde ein. Der Ausdruck Babylon-Verwirrung kann zu Recht auf diese Kirchen angewandt werden. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte sagen, dass wir eine Botschaft haben. Wir haben eine Botschaft, die vielen Gläubigen, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in vielen anderen protestantischen gefallenen Kirchen, die oft einen besseren christlichen Charakter haben als wir. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Die oft vielleicht so einen größeren Eifer haben als wir, die aber durch Irrlehren gebunden sind. Wir haben einen Auftrag, nicht von der Generalkonferenz und nicht von Bogenhofen, sondern von Jesus Christus selbst. Wir haben einen Auftrag, ihnen die Fülle des ganzen Evangeliums zu zeigen. Das Evangelium, das im Allerheiligsten vollendet wird, wo die Gnade und das Gesetz sich nicht ausschließen, wo nicht eine Botschaft von der Wiederkunft und eine Botschaft von der Unsterblichkeit der Seele sich gegenseitig widersprechen, sondern wo man plötzlich merkt, Gott ist wirklich die Liebe, er quält niemanden eine Ewigkeit in der Hölle. Gott ist wirklich immer derselbe, er ändert auch nicht mal sein Gesetz. Die Adventbotschaft ist nicht dazu da, eine neue Religion aufzumachen, sie ist dazu da, das Evangelium so klar wie möglich zu machen und Jesus so liebenswürdig wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir das tun, müssen wir diese Einstellung von Jesaja haben, der angesichts des Falls von Babylon Wehenschmerz gehabt hat, dem es so leid tat, so wie Jesus später gerufen hat, oh Jerusalem, Jerusalem, Das war dem nicht egal. Ihr Lieben, wie wichtig ist uns das volle, ganze biblische Evangelium, das Jesus uns gegeben hat. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Wenn die Erde erleuchtet wird von der Herrlichkeit Gottes, von seinem Charakter, von seiner Vergebungsbereitschaft, dann wird diese Botschaft mit Fülle, mit Kraft verkündigt werden. Mit anderen Worten, je mehr Herrlichkeit Gottes uns durchdringt, desto klarer wird auch der Ruf aus Babylon heraus. Mehr Evangelium macht den Ruf raus aus Babylon klarer und deutlicher, weil es nicht darum geht, dass eine Kirche bestimmte schlimme Dinge getan hat. Wisst ihr, Babylon wird in der Bibel nicht deswegen im Alten Testament angesprochen, weil sie die grausamsten waren. Da hätte man die Assyrer nehmen müssen. Die waren grausamer als die Babylonier. Babylon wird im Alten Testament angesprochen, weil es den Anspruch erhob, einen Weg zum Himmel zu zeigen. Den Weg zum Himmel zu zeigen. Eine Zufluchtsstadt zu sein. Die war so wirkmächtig, dass sogar andere Nationen wie die Assyrer immer bei den Babyloniern abgekupfert haben. Auf dieselbe Art und Weise ruft uns Jesus nicht auf, eine Kirche in der Prophetie zu verdammen, weil sie angeblich das alles Schlimmes getan hat in der Geschichte. Dann müsste die Prophetie auch auf viele andere Nationen weisen. Sie identifiziert Babylon, weil es ein falsches Evangelium als rettende Wahrheit präsentiert. Und unsere Liebe zum Evangelium, unsere Liebe zu Jesus muss uns treiben, diesen Menschen die Fülle des Evangeliums zu zeigen. Ich bin am Ende, fast 2 Minuten noch. Wenn ganz am Ende diese Botschaft ergeht und das Volk hinausgerufen wird, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die letzten Plagen fallen werden. Und wenn die Plagen fallen, wenn jeder Fall entschieden ist, wenn es kein Zurück mehr gibt, dann wird es passieren in der 5. Plage. Ihr wisst wahrscheinlich, während der 1. Plagen werden die Menschen noch denken, das ist wegen den Sabbathaltern, das ist wegen dieser kleinen Gruppe. Aber wenn in der 5. Plage der Thron des Tieres, das heißt Rom selbst, das Papsttum zum Zentrum der Plage wird, werden alle verstehen, Gott ist nicht zornig auf die Sabbathalter. Er ist zornig auf das Tier. Und dann wird Folgendes passieren. Der große Strom Euphrat wird trocken werden. Der Euphrat ist der Fluss, der Babylon unterstützt, am Leben hält. Die Bibel sagt, die Hure Babylon sitzt an vielen Wassern. Die Wassern sind Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Die Menschen, die das System Babylon, diese verschiedenen Kirchen unterstützen, sie werden in der 5. Plage realisieren, Moment mal, wir sind getäuscht worden. Und dann geht es ratzfatz, so schnell kann keiner schauen. Die Waffen, sagt Ellen White, die gegen die Sabbathalter sich gerichtet hatten, werden sich gegen die Priester und Prediger und Verkündiger richten. Babylon wird ganz schnell fallen. Es heißt, das haben wir heute in der Kindergeschichte schon gesehen, nicht wahr? So wie damals beim Fall Babylons, die Ströme werden trockengelegt und Kyros, der Gesalbte, der keine Ahnung hatte, was er da tat, der wurde zum Typus für den wahren König der Könige. Für den wahren König, der von Osten kommt. Kyros kam von Osten, von den Bergen hinab. Aber Jesus kommt von Osten. Nicht aus dem Zagrosgebirge, sondern vom Allerheiligsten. Jesus als Gesalbter wird wiederkommen. Und Jesus wird uns entgegennehmen. Und Jesus sehnt sich, dass all die Menschen, die ihn lieben, frei werden von falschen Vorstellungen über Gott und falschen Vorstellungen über das Evangelium. Und er beauftragt dich und mich, diese Botschaft in die ganze Welt zu tragen. Das steckt letztendlich in Jesaja 21. Wer von euch möchte sagen, ich möchte lernen, meine Augen aufzuhalten, zu sehen, wo Menschen das ganze Evangelium suchen. Ich möchte nicht einfach auf Kirchen eindreschen. Nein, ich möchte mit Liebe versuchen, zu zeigen, was das ewige Evangelium wirklich bedeutet. Gibt es jemanden heute hier, der sagt, das ist mein Wunsch, das möchte ich gerne tun? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.